gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo liebe Zuseher vom Kongress Die Futterlüge. Wir haben heute den Martin hier und der spricht mit uns über Mikronährstoffe und was das eigentlich genau ist. Lieber Martin, schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und hallo an die Zuschauer und Zuschauerinnen.
Sehr, sehr gern. Und ja, stell doch mal dich vorher vor, damit man vielleicht weiß, warum wir gerade dich gefragt haben.
Ja, ursprünglich, das muss ich vielleicht zuerst sagen, bin ich Sportwissenschaftler, habe mich quasi viel mit Bewegung befasst, viel trainiert und viel in dem Bereich gemacht. Und jetzt, um die Überleitung zu finden, ich habe halt sehr viel Sport getrieben, Sport gemacht. Und das Ganze ist nutzlos, wenn es nicht auf fruchtbaren Boden trifft, ne? Das heißt, immer wenn man im Leben mit irgendwas aktiv ist, braucht der Körper ja gewisse Sachen, um daraus was zu machen. Und dann kommt man zu den Themen Ernährung, Mikronährstofftherapie, um einfach dem Körper das Vollständige zu geben, um daraus halt eben wachsen zu können, glücklich zu sein, gesund zu sein. Und das ist so die Sphäre, in der ich mich bewege, halt eben im Bereich Bewegung, im Bereich Mikronährstofftherapie, Ernährung. Und ja, damit kann man wahnsinnig viel machen, viel Gutes bewirken und halt Körper, Menschen, Tiere in Gesundheit bringen.
Ne? Ja, apropos Tiere, du bist ja jetzt nicht der Hunde-Experte, sage ich mal, um das Bild vorwegzunehmen. Aber ich glaube, wir beide haben festgestellt, es ist jetzt nicht alles ident beim Hund, wie es beim Menschen ist, aber es gibt doch viele, viele Überschneidungen, ne?
Ja, 100%. Ich habe auch immer, wenn ich für andere Kongresse oder allgemein für meine Arbeit in Studien recherchiere, dann ist ein Großteil der Studien auch immer irgendwie basiert auf Tieren auch. Es gibt auch Studien, die finden an Hunden statt, auch saubere Studien. Ne? Das sind jetzt nicht immer die Tierversuchsstudien, die man jetzt zuerst im Kopf hat. Ja. Aber es gibt viele Studien an Hunden, es gibt viele Studien an Pferden, von Maus, Katze bis sonstigen kleinen Lebewesen wird eigentlich an allem geforscht und irgendwie werden immer daraus Erkenntnisse gezogen. Und auf solche Erkenntnisse greifen wir dann heute eben auch zurück. Weil am Ende sind wir ja alle aus derselben Ursuppe entstanden, sage ich mal. Zellen funktionieren irgendwie immer relativ ähnlich. Und deswegen denke ich, dass wir da hier auch einen guten Mehrwert schaffen können. Und wenn es zählt, ich habe hier kleine Katzen, da hat man ja auch so seine Erfahrungen gesammelt mit so einem kleinen Organismus. Ne?
Ja, die werden noch ab und zu das Gefühl crashen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Voll okay. Starten wir vielleicht mal da. Was ist denn ein Mikronährstoff für die, die jetzt nicht unbedingt täglich ein Buch dazu lesen, in Laiendeutsch ausgedrückt? Wovon reden wir heute?
Ist ganz gut, vielleicht erstmal zu sagen, was es nicht ist oder ja, was die Abgrenzung ist. Man sagt ja immer, es gibt Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Mhm. Bei Makronährstoffen sage ich immer so, das ist das, was satt macht. Das, was wir meistens irgendwie in Kalorien dann messen, wie viele ihre Ernährung definieren, also Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate. Das sind so die großen, komplexen Bausteine, die uns einfach satt machen. Und dann gibt es noch Mikronährstoffe und da sage ich immer, das sind so die vielen kleinen Rädchen, Zahnrädchen im Körper, die Dinge einfach in Bewegung setzen, in Gang halten. Das heißt, unseren Stoffwechsel in Gang halten, dafür sorgen, dass das, was wir essen, auch in die Zellen reinkommt, zum Beispiel transportiert wird in Form von Enzymen, Mikronährstoffe, ja, bildende Enzyme sorgen dafür, dass die Türen aufmachen, dass irgendwas in die Zelle reinmarschieren kann. Und man kann sich dann eben auch ganz gut vorstellen, dass wenn wir nur Dinge essen, die uns satt machen, aber nichts haben, was das irgendwie verwerten kann oder nicht genug haben, dann hapert es irgendwo. Dann können Erkrankungen entstehen, Probleme entstehen. Und das ist das, was Mikronährstoffe machen. Und dazu zählen dann, um das jetzt nochmal aufzuzählen, halt alle möglichen Vitamine, alle möglichen Mineralstoffe, Spurenelemente, aber auch Fettsäuren wie eben Omega-3, Omega-6, die fallen damit rein. Und die kleinsten Eiweißbausteine, das sind dann eben Aminosäuren, die dann auch in einfacher Form auch mit in die Mikronährstoffe dann reingezählt werden. Ja.
Stichwort Vitamine, weil du es gerade angesprochen hast, das würde ich wirklich mal gerne als Gärten hören. In Also ich habe mir eine Futtermarke herausgesucht, wo das nicht der Fall ist und das war ein weiter Weg. Aber sonst hat man meistens irgendwo synthetische Vitamine drinnen.
Ja.
Wie siehst du das denn mit den synthetischen Vitaminen? Ersetzt das Mutter Natur einfach? Kann man das als gleichwertig erachten?
Wenn du so rumfragst.
Ich kann auch alles fragen.
Nee, aber du hast so rumgefragt. Die Natur liefert uns ja immer irgendwas in einer gewissen Biomatrix, also immer eingebettet in irgendwas. Und das ist so faszinierend, dass wir das noch gar nicht ganz erfassen können. Zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt mal die Hanfpflanze, weil wir letztens ein Webinar über CBD hatten. Die Hanfpflanze hat über 100 bioaktive Inhaltsstoffe. Und irgendwie entdecken wir immer mehr. Und wenn du jetzt nur eins daraus extrahierst, fehlt dir halt die Biomatrix, also all das andere, was sich die Natur gedacht hat, was es noch darum packt, um Synergismen zu erzeugen. Das ist eigentlich das Spannende und das beantwortet schon die Frage, dass wir immer bestmöglich natürlich an der Natur bleiben sollten. Ich denke, das ist relativ klar. Aber mit diesem Thema, dass es eben eingebettet ist in eine gewisse Struktur mit anderen Vitaminen und Mineralstoffen, macht es immer relativ greifbar. Aber wir wissen auch, dass wir vereinzelt eben Mikronährstoffmängel ausbilden. Das hat verschiedene Ursachen, da kommen wir ja dann bestimmt noch auch dazu. Und deswegen verteufel ich jetzt keine synthetischen Vitamine, weil sie eben dafür da sind, auch hochdosiert und ganz gezielt ja, die Balance wiederherzustellen. Ne? Wenn du einen bestimmten Mangel ganz intensiv hast, kannst du auch mit einem synthetischen Vitamin sehr gezielt wieder auffüllen. Also das ist auch möglich. Und es gibt ja auch Vitamine, die sonst relativ instabil sind, wenn man sie in ihrer natürlichen Form nimmt. Also zum Beispiel Folsäure ist in der natürlichen Form relativ instabil. Okay. Das heißt, da ist eine synthetische Folsäure teilweise dann auch besser einfach zu verabreichen dann einfach und bleibt dann einfach erhalten. Ne? Ansonsten sind halt synthetische Vitamine einfach billig. Ne? Also so ein Vitamin C, eine Ascorbinsäure, ist total günstig und billig herzustellen. Aufwendiger als das jetzt in den Acerola-Extrakt zum Beispiel zu packen dann und die Ursprungsfrucht dazu nehmen. Ne?
Synthetisches Vitamin ist ja auch wahrscheinlich nicht gleich synthetisches Vitamin. Ne? Da gibt es, schätze ich mal, auch Unterschiede, vor allem eben, wo kommt es her, ja. Qualitative Unterschiede. Und
ja, na klar, es wird ja durch biochemische Verfahren gewonnen, es wird durch Gentechnik zum Teil auch gewonnen. Man sollte schon immer darauf achten, dass es gerade Produkte vom chinesischen Markt sind wahnsinnig umstritten, weil du nie ganz weißt, was ist damit passiert. Auch der Einfluss auf die Umwelt, was da für biochemische Verfahren verwendet werden, hat natürlich immer Abfallstoffe. Da muss man einfach aufpassen, wo man da seine Produkte wählt. Und deswegen bei Nahrungsergänzungsmitteln würde ich mich immer hier im deutschen Raum orientieren, weil wir da einfach schon bessere Testverfahren, Laborzertifikate etc. haben. Ne? Mhm. Was ist das?
Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es also jetzt nicht nur negativ.
Nee.
Man kann Defizite eben auch ausgleichen. Das, was mich noch beschäftigt, ist eben, dass du, wenn du jetzt ein normales Fertigfutter kaufst, das ist ja nicht individuell ausgerichtet. Das heißt, genau. Da gibt es eine gewisse Menge, die halt enthalten ist von jedem Vitamin oder wie auch immer.
Ja.
Und das kann ja auch, oder kann das auch nicht gesund sein, wenn ich jetzt ständig, weil ich das Futter verabreichen wir ja täglich, ja, ständig zu viel Vitamin A bekomme oder ständig zu viel Zink bekomme oder wie auch immer. Weil das ist ja nicht individuell auf meinen Hund eingestellt, ne?
Ja, das stimmt. Das ist bei Hunden nochmal ein Stück schärfer, weil die Körpergewichtsunterschiede bei Hunden sind einfach total, total verrückt, halt vom Chihuahua bis hin zur Dogge, der deutschen Dogge. Das ist schon erstmal so die Grundlage und dann auch vom Aktivitätslevel der Tiere. Es gibt ja Hunderassen, die sind deutlich aktiver, wilder, einfach total crazy drauf. Die haben natürlich einen höheren Verbrauch, so wie das bei Menschen auch ist. Ne? Menschen, die gestresster sind, die einfach aktiver sind, die haben einen deutlich höheren Verbrauch. Und das wird dann meistens nicht berücksichtigt. Natürlich haben sie einen gewissen Instinkt und essen dann natürlich mehr, wenn sie auch mehr brauchen. Aber wenn dann eben auch die Verhältnisse der Mikronährstoffzusammensetzung nicht ganz passen, dann kann es schon sein, dass es zu Überdosierungen kommt oder auch zu Unterdosierungen, wenn irgendwas fehlt. Gerade bei Dingen wie Vitamin A, bei Zink, das ist möglich. Aber nicht bei allen. Es gibt ja auch wasserlösliche Vitamine, wie die B-Vitamine, da passt das dann eigentlich. Ne? Ja.
Du wolltest was?
Nein.
Nein, ich hatte den Eindruck, okay. Ja, manchmal das Gefühl, er holt Luft, dann hat er doch nur geatmet. Ja.
Aber um das vielleicht aufzugreifen, es gibt ja auch, also gerade das Barfen wird ja immer beliebter, muss ich euch ja nicht erklären. Aber es gibt auch da Untersuchungen, dass gerade aus dem amerikanischen Raum, wenn Menschen barfen, halt Home Prepared Food nennt man das, glaube ich, im amerikanischen Raum auch, dass es da trotzdem zu Defiziten auch kommt, weil der Besitzer nicht ausreichend informiert ist, weil das nicht an das Tier anpasst. Okay. Also da gibt es, ich weiß nicht, ich kann das ja mal teilen.
Gerne.
Genau, also man hat Untersuchungen gemacht, das ist jetzt hier eine Studie, da hat man analysiert, also zu Hause vorbereitetes Essen und man hat herausgefunden, dass bei 84%, also 63 von 75 Probanden, sage ich mal, also diejenigen, die ihre Haustiere gefüttert haben, dass bei 84% drei oder mehr Inhaltsstoffe unter den empfohlenen Mengen waren. Also dass wir eher ein zu wenig im Futter haben. Das hat man dann analysiert, was das dann alles war. Da war auch sowas wie Zink dann dabei, wo man jetzt hier drunter ist. Da muss man einfach nochmal im Detail reinschauen, was da so die typischen sind. Ja, Kalium auch. Also man sieht einfach an der Studie, dass das nicht ganz einfach ist, auch wenn man denkt, man macht das zu Hause, man nimmt schon einiges dazu, wirklich die empfohlenen Mengen dann zu erreichen. Ne? Und auch die Ressourcen, die man benutzt, um zu Hause zu füttern, haben natürlich auch ein Geschmäckle, sagt man das in Österreich so? dass eben auch ein Haufen Zeug drin landet, was nicht drin sein soll. Ne? Und das Schwermetalle oder also hauptsächlich Blei, was dann eben damit drin landet, Quecksilber, hat man eben auch bei Futter, die man selber zu Hause zubereitet. Und das steht und fällt dann immer mit der Ausgangsressource, die man findet. Ne? Mhm. Können wir ja dann vielleicht später nochmal reinfinden. Also da ist wahnsinnig viel drin in der Untersuchung gewesen, kann ich euch mal schicken. Sehr, sehr interessant.
Ja, ist natürlich schwieriger, wenn ich beim Fertigfutter habe ich es halt vorgegeben oder da brauche ich mich nicht drum kümmern, da kümmern sich hoffentlich gute Experten darum, wie die Zusammenstellung funktioniert. Beim BAF muss ich es selber übernehmen und das ist ja, glaube ich, auch ja, das zu erkennen, ja, wenn man mal mit vielen Leuten spricht, hört man das ja immer wieder, dass beim BAF und viele Tierärzte haben gesagt, dass die Praxen immer voller werden mit gebafften Hunden, weil es halt diverse Auffälligkeiten gibt, die sich doch häufen mit der Zeit. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, und ganz, ganz wichtig einfach auch zu kommunizieren. Barfen sollten nur die Leute, die sich wirklich intensiver damit auseinandersetzen und halt da tiefer in die Thematik reingehen. Zeit nehmen dafür, weiterbilden und dann eben explizit für den Hund wirklich, das ist nicht so wie bei einer Familie, ne? Da sage ich, wenn ich jetzt 1, 2, 3 Kinder habe, dann koche ich im Prinzip nur ein bisschen mehr. Der Aufwand ist nicht dramatisch höher. Wenn ich einen Hund barfe, dann koche ich 2-mal. Ich kann ja nicht einfach ein bisschen mehr nehmen. Also das ist wirklich ein extra Schritt nochmal. Das heißt, barfen kostet auch Zeit, die man nehmen muss. Ich muss mir Gedanken machen, ich muss mir einarbeiten und ich muss mir wirklich 2-mal hinstellen und Familie und Hund eben quasi hintereinander irgendwie halt bedienen. Genau.
Ja, genau. Das sollte auch die wichtige Botschaft sein aus der Studie, dass man sich einfach informieren muss und eigentlich, also auch ein Kompliment an euren Kongress, dass ihr eben Menschen informiert und helft, dass eben sowas dann nicht passiert. Nur weil jetzt an jeder Ecke jemand Barfen sagt, dann sich irgendeinen Blog rauszusuchen, wo man das so ein bisschen nachmacht und zusammenbastelt, da gehört schon wirklich ein bisschen mehr Verständnis dazu. Und da ist einfach euer Kongress wahnsinnig wertvoll, dann einfach da zu informieren, dass das nicht passiert. Ne?
Genau, ja, danke dir.
Ja, wir hatten eine Einladung ausgesprochen, an jemanden, der Fertigfutter herstellt, der Fertigbarf herstellt, weil das ist ja super praktisch. Ja? Also es deckt ja ein bisschen so diese Bequemlichkeit, die wir Menschen halt auch haben. Ne? Also, eigentlich möchte ich barfen, überall wird das so gehypt, das ist so gesund und so super. Gleichzeitig ist es viel Verantwortung und ich muss mich einarbeiten, damit das Ganze Sinn ergibt. Und jetzt gibt es eben total oft dieses Tiefkühl-Fertigbarf zu kaufen. Also ich brauche nicht mehr selber denken, ich kann es schon kaufen und mit nach Hause nehmen, also wirklich fertig zusammengestellt. Ja. Und mit einem so einem Produzenten wollten wir auch ein Interview führen und sagen, okay, wir gehen da gerne mal mehr in die Tiefe, wie funktioniert das, was steht dahinter? Und diese Person hat dann abgelehnt, hat gemeint, also eigentlich ist diese Person keine Ernährungsexpertin und eigentlich kennt sie sich damit nicht wirklich aus und sie sieht sich da jetzt nicht in der Kompetenz, ein Interview zu geben.
Krass.
Ja, genau. Ich meine, also als Laie denke ich mir, da muss doch jemand nachgedacht haben, bevor er das Produkt kreiert und auf den Markt bringt. Aber
ja, das war schon ein bisschen überraschend, die Antwort, das stimmt. An der Stelle vielleicht auch nochmal, wir kommunizieren es und erwähnen es so oft wie nur möglich, wir wollen nicht BAF schlecht reden.
Nein, an sich nicht.
BAF ist an sich super, aber es ist ganz einfach, es erfordert mehr Kompetenz, es erfordert mehr Zeit, mehr Hingabe dem ganzen Thema und es ist wieder nicht jeder Hundehalter ein Ernährungsberater für Hunde. Von
Leider
daher,
eigentlich.
Ja, natürlich, aber genauso. Ich glaube, dass sie immer mehr Menschen mit gesunder Nahrung befassen, aber auch das Thema ist ja unerschöpflich breit und nicht jeder wird jetzt zum Wissenschaftler in der Thematik. Ja. Also ist es auch gut, wenn es Leute gibt, die sich damit intensiver beschäftigen und denen man dann vertrauen kann und von denen man sich die Informationen quasi holen kann. Ja. Oder halt eben, wo man hingehen kann, wo man noch gut essen kann und weiß, was ich dort bekomme, sozusagen. Das kommt einfach wirklich aus qualitativ hochwertig. Ja.
Deswegen haben wir ja den Martin studieren lassen, ne?
Genau.
Die es nicht müssen.
Ja, aber es ist wichtig, dass ihr das sagt. Es steht und fällt immer auch mit dem Ansprechpartner, den man hat, wenn man selber nicht der Experte ist. Es gibt immer mehr, die sich auch alternativ medizinisch auch beim Tier mit sowas befassen. Und die gilt es halt dann zu finden, die einem da helfen, unterstützen. Und ja, bei Tierärzten ist es wie bei Automechanikern. Es gibt halt welche, die machen das ganz okay. Und es gibt welche, die bauen ja dein Auto wirklich gut wieder zusammen und achten auf alles, auf jede Schraube. Man muss einfach die guten finden und die gibt's. Ne? Und die habt ihr sicher auch hier auf dem Kongress.
Es gibt auch die, wo du hinfährst und wenn du einmal dort warst, dann ständig wiederkommst, weil immer irgendwas anderes kaputt ist dann. Ja,
ja, das ist die beste Metapher, ja.
Die soll es auch geben.
Ja, die gibt es auch.
Ich habe meine Frage vergessen.
Ja, jetzt habe ich kurz abgeschweift. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass bei chronischen Krankheiten die Ernährung eigentlich immer, oder der Darm, ja, immer ein Grund ist. Oder dass die Ursache immer im Darm liegt, so dass ich es jetzt so abwegig formulieren kann. Wie ist das bei akuten und chronischen Krankheiten bei Hunden, kann man da auch sagen, dass die Ernährung immer eine Ursache spielt oder immer die Ursache darstellt? Weil wenn es der Darm ist sozusagen, dann ist es ja umgekehrt wieder wahrscheinlich auch irgendwie die Ernährung. Ne? Das kommt in den Darm rein.
Und ja, es ist der Unterschied zwischen irgendwie und immer. Also immer ist eine sehr krasse Aussage, die würde ich so nicht treffen wollen, weil der Darm ja zum Beispiel auch wahnsinnig stresssensibel ist und da intensiv reagiert, gerade auch beim Tier. Weil beim Tier Stress gar nicht so zuerst so intensiv wahrnehmen, wie das bei Menschen ist. Ne? Ein Mensch rastet irgendwie aus, ein Tier zwar auch, aber es ist irgendwie ein bisschen anders. Also Stress ist auch ein Thema. Mangelernährung ist aber einer der größten Gründe, muss man trotzdem so auch mit sagen. Mangelernährung, Fehlernährung, Ernährung, die reich an Reizstoffen ist. Ich musste tatsächlich letztens wieder eine neue Futtersorte für unsere suchen und ehe du da mal was findest, wo kein Getreide reingepackt ist, wo kein Zucker reingepackt ist, keine Konservierungsstoffe, das finde ich nicht im normalen Tierhandel, wird irgendwie, ist fast unmöglich. Und so ist es halt mit allen Futtern.
Ich hätte eine Empfehlung für dich.
Das ist gut. Also so ist es halt echt ein schwieriger Weg, da wegzukommen. Ne? Und neben dem sind natürlich, das muss ich auch noch sagen, andere Dinge. Also Umweltfaktoren, Stress hatte ich gesagt, das Verhalten des Besitzers, was ja auch wieder zu Stress führt, Genetik, sind natürlich auch mit ursächlich für Krankheiten, die entstehen. Aber auch das ist so ein Teufelskreislauf. Wenn ein Tier eine Prädisposition für irgendeine Erkrankung hat, diese Erkrankung ausbildet, kämpft der Körper die ganze Zeit dagegen an, will wieder in ein Gleichgewicht kommen, braucht dafür aber wieder Mikronährstoffe, also die vielen kleinen Rädchen, Mitarbeiter, die irgendwas in Ordnung bringen wollen. Und dann verstärkt das natürlich das Ganze. Eine Krankheit sorgt dann wiederum dafür, dass mehr verbraucht wird, mehr Mikronährstoffmängel entstehen, die wiederum zum Folgeproblem führen. Und deswegen ist Ernährung dann doch meist der Fokus dann. Ne? Ja.
Würdest du sagen, dass im Grunde jede Krankheit ein Mangel zugrunde liegt?
Ein Mangel an irgendwas immer, ja. Ein Mangel an Nährstoffen, ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Licht. Ja.
Ja. Wenn man krank ist, und das gilt ja auch für den Hund, leider meistens kriegt man halt Medikamente verpasst. Bleibt dann von den Mikronährstoffen noch was über? Oder gibt es Medikamente, wo du sagst, das ist der Klassiker, der irgendwie den Laden leer räumt?
Das hast du schön formuliert, den Laden leer räumt. Ja, Medikamente wirken ja sehr isoliert auf Stoffwechselprozesse im Körper und blockieren auch gewisse Stoffwechselprozesse, gewollt oder ungewollt. Und man kann Medikamente, es gibt ein Buch von Uwe Gröber, bei dem ich auch die Mikronährstofftherapieausbildung gemacht habe, Medikamente als Mikronährstoffräuber. Und da sind nahezu alle Medikamente drin, die wir irgendwie in irgendeiner Weise vornehmen, die irgendwelche Milieus im Körper ändern, sei es auch aus pH-technischer Sicht, die irgendwelche Stoffwechselwege blockieren, seien es zum Beispiel Bluthochdruckmittel, Beta-Blocker, die dafür bekannt sind, dass sie eben Vitamine wie Vitamin D, Vitamin C, einfach die Resorption stören, die dafür sorgen, dass die körpereigene Q10-Synthese, Coenzym Q10 ist ganz wichtig fürs Herz und für unsere zelluläre Energiegewinnung, dass die Q10-Synthese halt, die körpereigene, blockiert wird. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil wir dann eben wieder in diesen Teufelskreislauf kommen, den ich vorhin schon gesagt hatte. Das heißt, du hast eine Erkrankung, der Körper kämpft, verbraucht Mikronährstoffe, du haust ein Medikament rein, der Körper kämpft, verbraucht Mikronährstoffe. Okay. Und dann passiert eben das, wie du es mit dem Mechaniker vorhin aufgegriffen hattest, dass man immer und wieder hingeht, um das nächste Problem an der Kette zu beheben. Ja, und dasselbe ist halt, um noch ein paar Beispiele zu nennen, ich hätte mir noch Rheumamittel, also gerade bei rheumatischen Erkrankungen gibt es Methotrexat, auch beim Menschen, ich glaube auch beim Tier, wenn ich das richtig recherchiert hatte, was eben dafür sorgt, dass weniger Folsäure verstoffwechselt wird, was dann gerade im Nervensystem so viele Folgen hat, wenn es daran mangelt. Antidepressiva oder Mittelchen, die einfach zur Beruhigung da sind, sorgen dafür, dass B-Vitamine schlechter aufgenommen werden, was sich dann auch wiederum aufs Nervensystem auswirkt und auch da wieder für Probleme sorgt. Ja, also wir haben...
Gilt aber nicht für CBD, oder?
Bitte?
Gilt aber nicht für CBD, oder?
CBD...
Weil es wird ja
muss man einfach aufpassen, wenn man schon andere Medikamente nimmt. Ne? Wenn du schon CBD wirkt ja auch auf den Serotoninstoffwechsel oder wirkt auch über den Serotonin-Signalweg. Wenn du Antidepressiva nimmst, also Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dann hast du ja eh eine sehr hohe Anhäufung von Serotonin zwischen den synaptischen Spalt. Da muss man einfach aufpassen dann in der Interaktion. Aber jetzt so allein ist ja CBD eher regulierend und greift nicht so stark ein und blockiert nicht unbedingt andere Signalwege in der Stärke, wie es ein Medikament tut. Ne? Und okay. Um das vielleicht mal, wen es interessiert, wenn man auf schnell einfach gesund gibt da einfach Medikamente in der Suche ein, da gibt's, haben wir so eine kleine PDF, wo alles steht, was Medikamente denn alles rauben an Nährstoffen, da kann man nachgucken, was man denn vielleicht gerade geben muss und wo man dann aufpassen sollte.
Aber kann man das dann so einfach wieder lösen, dass ich sage, ich schaue in dieser Liste nach und da steht jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, es wird halt Vitamin E geraubt, dass ich dann einfach sage, na gut, ich gleiche es wieder aus, indem ich mehr Vitamin E über die Nahrung zu mir nehme.
Ja, das sollte man tun, weil wenn wir das wissen, dass ein Medikament eben diesen Stoffwechselweg macht, dann sollte man auch ruhig mehr geben. Ja. Langfristig natürlich mit dem Blick, das Medikament so gut wie möglich abzusetzen und nach den wahren Ursachen der Erkrankung zu suchen, ne, und nicht Symptomtherapie zu betreiben. Und ansonsten ist natürlich immer in der Mikronährstofftherapie das Credo dann messen, wissen, handeln. Also selbst wenn ich ein Medikament gebe, kann ich ja nachmessen, was ist im Blut an Mikronährstoffen, Vitaminen vorhanden. Bei den meisten, die labordiagnostisch auch sehr gut gehen. Und dann halt zu schauen, gezielt aufzufüllen. Dann, ne? Also so ist ja die Mikronährstofftherapie eigentlich konzipiert, dass das passt.
Aber das finde ich total spannend, weil ich kann mich keinen Arzt für mich und dann keinen Tierarzt erinnern, der mir ein Medikament verschrieben hätte und gesagt hätte dazu, bitte nimm jetzt noch dieses oder jenes Vitamin, damit das wieder in Balance, oder damit das in Balance bleibt. Das hat mir noch nie jemand gesagt.
Ja. Also ich glaube, die meisten, auch wenn jetzt Zuschauer und Zuschauerinnen dabei sind, sind die irgendwie Bluthochdruckmittel nehmen, Cholesterinsenker. Ich glaube, beim Cholesterinsenker wurde einem nie gesagt, dass die körpereigene Q10-Synthese gestört ist. Und wenn sie über 40 sind, der Körper eh schon kaum mehr Q10 produziert. Findest du nicht. Das ist, ja, die Folge ist einfach tragisch. Das ist das, was wir draußen sehen, zunehmende Erkrankungen bei Mensch und Tier. Ne? Ja. Und muss man einfach mündig sein und das wissen, ja.
Ja, Q10 kriegt man nur immer ständig um die Ohren, wenn es um Kosmetik geht. Da ist es überall so quasi, steht es zumindest drauf. Ja? Ja, das wäre so wichtig, aber in dem Kontext wüsste ich jetzt wirklich keinen Arzt, der das angesprochen hat.
Nee. Also Q10 ist in der Energieproduktion so essentiell. Ist ja im Mitochondrium dafür da, dass eben aus Glucose, aus Fettsäuren am Ende ATP, unser Energieträger, entstehen kann. Und wenn Q10 nicht da ist als kleiner Baustein und Helfer, dann wird es halt schwer, ne? Oder wenn Zellen um Q10 konkurrieren müssen, weil nicht genug da ist, dann ist halt einfach alles ein bisschen runtergefahren. Der Stoffwechsel wird langsamer, Müdigkeit nimmt zu und ein kaputter Stoffwechsel sorgt dann auch dafür, dass eben andere Prozesse nicht mehr gut funktionieren, dass das Hautbild schlechter wird. Gerade wenn Mitochondrien nicht funktionieren, weil Q10 fehlt, sieht man das am Hautbild, an den Haaren, es wird einfach dünner. Die Folge ist einfach immens und dann wird es auch immer unspezifischer, die Ursache zu finden, weil der ganze Körper irgendwie rebelliert und um das, was noch im Körper da ist, gekämpft wird, um irgendwie alles in Balance zu halten. Ne?
Spannend. Ja, voll. Jetzt hast du angesprochen, das Blutbild, wo man hier nachschauen kann, und deine Website heißt ja auch Happy Blood.
Ja.
Gibt es da irgendwas zu beachten? Weil ein Blutbild beim Hund kann man ja schon mal machen, beim Menschen genauso. Aber ist Blutbild gleich Blutbild?
Muss schon, also ja, das wissen die meisten Labor, du musst schon wissen, ob du jetzt was du misst und wie du es misst, also ob du im Serum misst, ob du im Vollblut misst. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wo sich der Mineralstoff dann oder das Vitamin eher befindet, sage ich mal. Also darauf sollte man aufpassen. Dann ich auf meiner Seite informiere sehr viel über die neueren Heimtests, eben Selbsttests für zu Hause, wo man sich zu Hause eine Blutprobe abnimmt, das einschickt. Da muss man natürlich auch schauen, dass man Anbieter nimmt, die auch nur Werte messen, wo dieses Verfahren standardisiert ist und auch möglich ist. Denn es gibt nämlich auch einfach Vitamine und Mineralstoffe, die sind instabil, wenn du die über diesen Weg misst. Die kannst du nur messen, wenn du es direkt beim Arzt machst und das so schnell wie möglich dann auch im Labor landet und dann analysiert wird. Da muss man einfach ein Stück weit aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob es diese Heimtests auch für Tiere gibt. Das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Ich glaube, für Anbieter wie Ceraskin, die arbeiten gerade an Stuhluntersuchungen und so. Das kann man machen, aber wenn wir im Blut bleiben, da einfach ja noch nicht. Ja, aber da ich keine Erfahrung mit Hunden habe und Blutanalysen, würde ich da immer auf den Tierarzt verweisen und da ruhig mal ein bisschen kitzeln und nachfragen und mal jemanden finden, der auch über das Thema mit einem spricht, weil ich bin mir sicher, dass das, was beim Mensch Sinn macht, dieser Ansatz messen, wissen, handeln macht beim Tier definitiv genauso Sinn. Und da ruhig mal ein bisschen pieksen, den Tierarzt danach fragen und hoffen, dass er dafür offen ist und auch mal, ja, wem was an seinem Tier liegt, der kann da ruhig auch mal die wichtigsten Dinge eben nachmessen lassen.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, diese Selbstverantwortung oder diese Mündigkeit. Also sagen, ich gehe da nicht nur rein und gebe jetzt die Verantwortung ab und der Arzt oder der Tierarzt wird es schon machen, weil der hat es ja studiert, sondern auch selbst eben sagen, eben wie du sagst, anpieksen, nachkitzeln und sagen, ich habe da eine Vorstellung, wie die Dienstleistung für mich ausschauen soll. Ich bin jetzt nicht in der Materie kompetent, aber bitte gehen wir da ein bisschen in die Tiefe und kommen in Bewegung.
Ja. Ja, immer gezielt nachfragen. Ne? Ja. Selbst bei den einfachsten Sachen rückt halt niemand mit der Sprache raus. Selbst wenn Antibiotika gegeben werden, die wenigsten geben dazu noch irgendwas dann Probiotisches, um das irgendwann wieder in Gang zu setzen. Ne? Ja. Aber das hat man ja schon bei den Medikamenten.
Ja, oder erst nachher dann. Nicht parallel schon, sondern jetzt hast du halt Antibiotika und danach, dann soll der Darm wieder aufgebaut werden. Ja. Oder so, dass man sagt, mach's doch bitte gleich, bevor da wieder alles gekillt ist.
Ja. Ne?
Ja. Ja, schon heftig.
Du hast mal mir gegenüber so Stichwort Mineralien-Screen
Ja.
angesprochen. Ist das das?
Da fragen.
Ja, aber ich weiß nicht, worum es dir dabei genau ging.
Na ja, auch um zu erklären, was soll es beinhalten, wann macht das Sinn, ja. Ein Mineralien-Screen zu machen, was kann das?
Also eine Blutanalyse oder?
Ja, weil also es gibt ja ein kleines Blutbild, ein großes
Ja.
Blutbild, ja. Also wann brauche ich was oder wie macht es Sinn? Oder gibt es Krankheiten, wo man sagt, automatisch bitte das und das auf jeden Fall mit auswerten lassen? So ein bisschen in diese Richtung.
Ja, also so ein großes Blutbild bei Menschen ist ja immer da, um Krankheiten auszuschließen, um ein Krankheitsgeschehen interpretieren zu können. Da suchst du wirklich eher auf, sind ja Entzündungswerte drin, Blutkörperchen, gerade die weißen Blutkörperchen sind ja immer ein Zeichen für die Aktivität des Immunsystems. Da kannst du schon immer herausfinden, ob dein Körper mit irgendwas zu kämpfen hat. Ne, ist bei Mensch und Tier gleich. Und das sollten wir Menschen ruhig einmal im Jahr machen, um einfach so eine grobe Übersicht zu haben, ob der Körper mit irgendwas kämpft. Aber dann weißt du ja immer noch nicht, was genau ist das Ganze und woran mangelt es jetzt. Und für eine differenzierte Diagnostik, wenn du weißt, was sind Symptome, kannst du dann immer noch mal in die Analyse von den Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen gehen, wo man weiß aus der Forschung, dass es da eben Probleme gibt. Also sei es zum Beispiel, nehmen wir jetzt als Beispiel mal eine Immunschwäche, dann suchst du einfach, dann kannst du einfach mal nach Zink schauen, dann kannst du mal nach Vitamin A schauen, dann kannst du mal nach Vitamin D schauen. Das weiß man einfach, dass die im Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Wenn du jetzt weißt, ihr habt vorhin Darmerkrankungen angesprochen, ist ja, Darmerkrankungen sind häufig auch immer neben der Fehlzusammensetzung im Mikrobiom, auch Barrierestörungen, also Sprichwort Leaky Gut, wenn der Darm durchlässig wird, die Barriere geschädigt wird, auch da dann gezielt die Nährstoffe zu untersuchen, die da eine Rolle spielen. Und immer was unsere Barrieren angeht, Haut, Mundschleimhaut, Darmbarriere sind immer Vitamin A wichtig, immer Zink wichtig, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren wichtig. Und es kommt immer auf so eine, ja, Top 5, würde ich jetzt einfach mal sagen, Vitamin A, Vitamin D, Zink, Magnesium und Omega-3, die irgendwie immer eine Rolle spielen, gerade bei entzündlichen Erkrankungen, bei Erkrankungen, wenn das Immunsystem involviert ist. Ne? Und dann, ja, bei Stoffwechselerkrankungen kann man immer noch mal nach Jod und Selen schauen, eben was die Schilddrüse dann angeht, auch immer relativ kritisch. Und ja, einfach über das große Blutbild findet man raus, wie ist so das Entzündungsgeschehen im Körper? Wie stark kämpft der Körper? Und dann hast du ja eine gewisse Symptomatik, wo du dann nochmal mit einem differenzierten Blutbild wieder tiefer reingehen kannst und da nochmal schaust, an welchen Rädchen du drehen musst, um das System dann wieder bestmöglich zu unterstützen, in die Heilung zu kommen. Ne?
Ja, es ist also etwas, was mich jetzt im Nachhinein, aber nicht wegen dir, geärgert hat. Ja. Ich habe immer mal wieder einen Blutbefund gemacht für mich und hatte eben immer die weißen Blutkörperchen erhöht. Ja. Und die Standardantwort bei jedem Arzt war, ja, haben Sie gerade eine Erkältung gehabt. Ja. Und wenn du dir das aber so durchblätterst in der eigenen Akte und sagst, oh Mann, habe ich viele Erkältungen gehabt. Ja. Und dann irgendwas stimmt da nicht. Ja. Aber irgendwie hat das keiner sich bemüht gefühlt, in der Tiefe anzuschauen. Ja.
Ja, das verlangt auch viel Erfahrung und viel mehr Anamnese als nur ein Blutbefund. Da musst du wirklich in den Menschen eintauchen, in sein Verhalten, was er mal hatte, bis du irgendwann mal irgendwie zu einer Ursache findest. Da braucht schon jemand, der sich da Mühe gibt.
Ja, jemand, der es finden will und
Ja,
sich die Zeit
ja,
nehmen will.
ja,
Ja.
ja.
Du hast jetzt ein, zwei Krankheiten angesprochen. Ich würde gern, wenn sich das so beantworten lässt, einfach mal so ein paar Klassiker ansprechen, die Hundewelt so kennt.
Ja.
Und du schmeißt dann als Gegenzug in den Raum, welches Vitamin da aus deiner Sicht, grob gesagt, jetzt mal Sinn machen würde. Also Entzündungen, Arthritis, Arthrose hast du ja eh auch schon angesprochen, was bei Entzündungen braucht.
Ja.
Leaky Gut hast du auch angesprochen. IBD ist wahrscheinlich da auch sehr nahe dran, nehme ich
Ja,
an. Ja.
relativ nah da dran. Ja.
Ja. Epilepsie ist was auch sehr viele Hunde betrifft. Kann man da auch
Ja.
irgendwo bei den Mikronährstoffen Schräubchen drehen?
Ja, also alles, was das Nervensystem dann betrifft, Epilepsie, gerade B-Vitamine,
Mhm.
Sehr, sehr relevant dann eben auch Thematik Folsäure B12, was das angeht. Trotzdem auch Omega-3-Fettsäuren, weil sie einfach immer eine regulierende Wirkung haben. Und auch ruhig bei Epilepsie mal weg von den klassischen, wenn wir weg von den klassischen Vitaminen und Mineralstoffen gehen, einfach mal zu Pflanzenextrakten, zu Pflanzenstoffen. Ich weiß, ihr hattet Heilpilze, das kann da auch einfach helfen, den Körper zu regulieren. Und auch wieder, weil ich beim Thema CBD war, gab es auch Untersuchungen an Tieren, an Hunden, dass eben die epileptischen Anfälle abnehmen, wenn du eine CBD gibst, weil es einfach eine sehr, sehr regulierende Wirkung hat, auch auf das Endokannabinoid-System des Körpers wirkt. Und auch sowas da einfach mit in Betracht ziehen. Ne?
Mhm. Vielleicht da auch ein Verweis auf die Interviews, die wir zum Thema CBD und Heilbild hatten. Sensationelle Sprecher auch, wo wir wirklich unglaublich viele Informationen über diese Themen ganz einfach auch erfahren konnten und durften. Sehr, sehr spannend, also unbedingt anschauen.
Genau. War sehr spannend und auch sehr lustig.
Ja.
Da habe ich ein, zwei Fettnäpfchen geliefert.
Alleine dafür lohnt
sich das schon.
Das gehört dazu, ja.
Genau. Gastritis, Magenschleimhaut, Entzündung, Übersäuerung, was empfiehlt sich da in diese Richtung?
Ja, auch da musst du natürlich aufpassen, warum kommt das Ganze? Ne? Also wenn da Medikamente dranhängen, musst du einfach schauen, was sorgt dafür oder welche Medikamente können diese Symptomatik dann begünstigen und dann einfach da gucken, was so typische Magensäurehemmer oder so dann eben verbrauchen. Das sind häufig dann auch B-Vitamine, die man dann einfach geben muss, um das Milieu dann wieder herzustellen. Ne? Ansonsten fällt mir da jetzt auch gar nicht ein, weiß ich nicht genau.
Ja, aber das Magensäurehemmer ist eh auch ein Klassiker, die dann oft verschrieben werden. Ne?
Ja.
Was ja nicht wirklich die Ursache behebt. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Hautbarriere hast du ja auch schon angesprochen, weil ich hier jetzt mir aufgeschrieben habe, eben Haarausfall oder schuppiges Fell, Neurodermitis, das geht dann eben in diese Richtung.
Das hängt immer zusammen, genau. Da geht es immer um die Hautbarriere. Ist natürlich auch ein sehr entzündliche Prozesse, die dann sind. Ich war ja selber viele, viele Jahre lang Neurodermitis-Patient und habe alles Mögliche an Chemiekeule bekommen, was man da eben so gibt. Ich habe jetzt mein erstes neurodermitis-freies Jahr ohne Medikamente, ohne irgendwas. Also wirklich cool, was da möglich ist. Und da sind es halt eben Dinge wie Omega-3, Zink, Vitamin A und Vitamin D. Und das ist super effektiv in Verbindung mit Stressreduktion natürlich, was bei solchen Themen auch immer wichtig ist. Ne? Ja, oder halt so ein paar speziellere Sachen dann wie, hatte ich genommen, Nachtkerzenöl, Borrichöl, was einfach auch nochmal hilft, dann eben die Haut auch auf Fettsäurebasis dann nochmal mit unterstützt. Ne?
Ja, ich kenne das auch und dann gibt es gern diese Cortison-Cremchen. Ne?
Ja, ja.
Total gesund, oder?
Ja, beängstigend im Nachhinein und echt ärgerlich, ja. Viele Jahre verschenkt.
Ja, und auch viel Geld ausgegeben bei mir. Also was ich für manche Sachen gezahlt habe. Und so einfach wäre die Lösung dann aber gewesen, ne, so wie du sagst.
Ja, das Coole ist halt, wenn du ein Problem behebst, bei mir war es Neurodermitis, die große Motivation, mich noch mehr damit zu befassen, wird auf einmal vieles besser. Noch mehr Energie, ist noch glücklicher, zufriedener, weil halt einfach immer der Körper mehr aus dem Vollen schöpfen kann und nicht mehr konkurriert um gewisse Dinge.
Ja, cool. Wie ist das bei Krebs? Kann man da auch sagen, dass das auf einen gewissen Mikronährstoffmangel zurückzuführen ist? Oder ist das zu komplex?
Ja, auch sehr, ja, sehr komplex, je nach Krebsart, je nach Therapie dann auch. Auf jeden Fall macht eine Mikronährstofftherapie begleitend zu irgendwelchen krebstherapeutischen Maßnahmen auf jeden Fall Sinn. Und vorbeugend halt auch alles, was den Körper oxidativen Stress nimmt. Ne? Also dafür zu sorgen, dass der Körper seine körpereigenen Antioxidantien bilden kann, wie eben L-Glutathion als Masteroxidans. Da muss genug Cystein da sein, da muss genug Glycin da sein, da muss genug Vitamin C da sein, dass der Körper dafür bewahrt wird, eben dass Zellen entarten durch eben einen Beschuss von freien Radikalen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich mal das Thema gehabt hier auf dem Kongress. Freie Radikale greifen ja Zellen an und können eben auch Krebs begünstigen und das sind eben antioxidative Mikronährstoffe sehr hilfreich und da ist ein Klassiker Vitamin C, auch Vitamin E, die da eigentlich sehr, sehr hilfreich sind.
Ja, vielen Fertigfuttern oder vor allem Trockenfuttern steht oft tocopherolhaltige Antioxidantien.
Ja.
Magst du dazu was sagen?
Ich weiß nicht genau, wie das bei den Tieren gemeint ist, aber was man auch wissen muss, dass es 8 verschiedene Vitamin-E-Verbindungen gibt. Und da ist es oft nicht ausreichend, wenn man nur eins gibt. Da muss man einfach mal schauen, dass man eine gute Zusammensetzung gibt. Aber was da jetzt in dem Hundefutter dann wirklich drin ist, kann ich dir gerade gar nicht genau sagen.
Da steht ganz oft drauf und ich glaube, das geht in Richtung Konservierung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ah, okay, ja.
Genau, dass man das da eben einsetzt, ne?
Es ist immer, wenn irgendwas haltig drin steht, dann muss man immer aufpassen, weil es kann ja Mikrosporen von irgendwas sein. Und ja. Wie viel dann wirklich drin ist, weiß man nicht. Ne?
Ja. Genau. Chronische Niereninsuffizienz, die liebe Niere, was hätte die gerne?
Man muss halt immer schauen, dass das... dass die Verhältnisse der Mineralstoffe passen, also alles, was sich um Calcium, Natrium, Kalium bewegt, dass der Körper da sauber arbeiten kann, dass die, wie sagt man es, die Wasserbalance im Körper auch klappt. Und du musst natürlich aufpassen, wenn du eine erhöhte Ausscheidungsrate hast, dass alles wasserlösliche B-Vitamine und so dann auch nicht zu stark mit verbraucht werden. Ne?
Mhm. Gibt es eigentlich irgendein Superfood, was du empfehlen kannst, wo du sagst, jeden Tag einmal, also so wie man halt früher gesagt hat, wo im Apfel noch was drinnen war, was ja heute teilweise auch nicht mehr ist, weil die Nährstoffe im Boden gar nicht mehr da sind. Ja?
Ja.
Also ein Apple a Day, gibt es ein Dr. Away, gibt es ein Superfood für uns und die Hunde, was heißt, jeden Tag eins davon und dann bist du schon mal ganz gut unterwegs.
Das ist lustig. Ich glaube, die Leute, die mich öfter hören oder unsere Stellen einfach gesund, die hören immer das Wort Innereien und Leber. Das ist beim Tier zum Glück gar nicht so das Problem wie beim Menschen. Ne? Also irgendwie ist es beim Tier selbstverständlich, die futtern das, das ist im Futter mit drin. Beim Menschen wäre das die Antwort und bei Tieren ja, kann man einfach noch schauen, dass ein paar Pflanzenextrakte einfach noch mit drin sind, die einfach regulierend aufs System dann noch wirken. Und da sind wir eben wieder bei Themen wie Heilpilze, aber auch Extrakte, die hierzulande wachsen, einfach auch Extrakte aus Kräutern. Zum Beispiel mal einen Extrakt aus einer Hagebutte kannst du einem Hund geben, der Arthritis etc. hat. Das sind einfach auch Superfoods, Pflanzen, die einfach auch beim tierischen Organismus wieder regulierend und eingreifend wirken können. Und eben halt auch sowas nicht zu vergessen, was fettreich ist, also fettreicher Fisch, das auch in die Ernährung mit einzubeziehen. Ansonsten ist es relativ interessant, weil man eben beim Mensch immer in der Reihe empfiehlt und keiner isst die so gerne und beim Tier ist es selbstverständlich.
Ja, von Hunde gehen ja intuitiv oder Wölfe intuitiv und räumen mal die Innereien raus, wenn sie eine Beute gerissen haben. Also sagt ja eh schon ganz viel aus. Ne? Und am Schluss kommt dann das Muskelfleisch dran, aber zu Beginn eben geht es mal in die Körpermitte. Ja?
Ja, man weiß ja auch von ursprünglich lebenden menschlichen Völkern, dass sich da die Jäger auch meistens zuerst auf die Leber stürzen. Und das fordern einfach, weil da der Instinkt noch nicht da ist und da nicht das Gehirn suchtgetrieben ist und eigentlich gar nicht mehr weiß, was gesund ist und Zucker für gesund hält, weil es einfach gewisse Mechanismen ansteuert.
Ne? Sagst du jetzt, Schokolade ist nicht gesund?
Dunkle Schokolade ist immer gesund.
Okay. Weil die kriegt der Hund sowieso nicht, der gerade die dunkle nicht.
Ja.
Das wäre ganz fatal, aber
ja, das ist eine
Nebenfrage für mich. Du hast Luft geholt?
Ja, du hast ja vorher die Krankheiten aufgezählt und in deiner Liste, glaube ich, war auch noch Stress und Angst mit dabei. Jetzt nicht als Krankheit, aber also emotionalen Ausnahmezustand. Und du hast ja über Stress auch schon gesprochen. Vielleicht kurz noch da irgendwelche Besonderheiten im Mikronährstoffbereich, auf die man achten sollte?
Ja, Stress ist ein hoher Verbraucher eben, weil es viele Stoffwechselmechanismen ansteuert. Stress macht den Darm durchlässiger und sorgt auch dafür, dass viel mehr schlechtes Zeug in den Körper reinkommt. Deswegen sollte man einfach aufpassen, dass man da dem Körper auch hilft zu regulieren. Erstmal durch die Gabe von Magnesium, weil Stress ist einer der größten Magnesiumverbraucher. Magnesium ist wichtig in unserem Energiestoffwechsel, aber man bezeichnet auch, Dr. Strunz bezeichnet zum Beispiel Magnesium auch als Ruhemineral, weil es einfach auch ausgleichend und regulierend wirkt. Ja, also da wäre an der Stelle dann noch explizit Magnesium zum Beispiel dann mit zu nennen.
Mhm.
Und bei Stress irgendwie, ich empfehle auch immer gern, jemand, der viel mit Stress zu kämpfen hat, irgendeine Art des Adaptogens mitzugeben. Also sei es jetzt bei Menschen Ashwagandha oder ein Rosenwurzextrakt, was einfach immer dem Körper hilft, so in eine gewisse Balance zu kommen. Da sind Pflanzenextrakte einfach stark, neben der Mikronährstofftherapie, dann, die man da zur Verfügung hat. Ne?
Mhm. Würdest du sagen, bei Leistungshunden, die jetzt viel Agility machen oder Zugsport oder wie auch immer,
ja,
dass die genauso dann einen erhöhten Magnesiumbedarf haben?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, na klar. Durch die Aktivität, was da durchgeht, auch was da an Grundumsatz oder ja, an Umsatz dann auch besteht auf energetischer Ebene, was da Mitochondrien auch leisten müssen, da wird einfach viel verbraucht. Und was beim Magnesium auch wichtig ist, wenn das Mitochondrien ATP produziert hat, also Energiekörper quasi, die Energieeinheit, die dann noch in den Muskel muss, in die Immunzelle muss oder in die Nervenzelle muss, um dort Energie freizusetzen. Mhm. Magnesium ist der Transporter. Also der Körper bildet dann Magnesium-ATP-Komplexe. Und deswegen ist Magnesium auch im Energiebereich einfach ganz elementar wichtig, besonders bei aktiv lebenden Individuen. Mhm.
Ja, ich kenne es nur aus der Sportlerzeit, genau. Ja. Da ist Magnesium ja das Thema irgendwie schlechthin. Ne? Also
ja.
Es gab ja Zeiten, da bin ich regelmäßig laufen gegangen. Vor 2 Jahren oder so. Nein, aber also gerade Halbmarathon und so Geschichten, ohne Magnesium ist das ja irgendwie eine lange Geschichte. Ja.
Ja.
Vielleicht da auch nochmal ein Verweis auf Interview mit Franz Spitzer.
Ja.
Da haben wir über von Dr. Hawkins gibt es diese Skala des Bewusstseins. Mhm. Und das habe ich mega spannend auch gefunden, da vom Energiebereich her, von der Frequenz sozusagen mal zu sehen, wo die einzelnen emotionalen Zustände und so weiter auch angesiedelt sind. Und da ist ja Angst und Schuld und Scham und so weiter, sind die untersten Energien sozusagen, die uns treffen können oder mit denen wir ausgesetzt sein können. Und da hat er auch angesprochen, dass Schuld und Scham für Krebs hauptverantwortlich sind. Also auch da natürlich jetzt, wenn wir über Stress und Angst und Krebs eben sprechen, dass da logischerweise ein extrem erhöhter Bedarf dann ist, um Dinge auszugleichen, weil der Körper in so einem Ausnahmezustand ist, wo er so viel mehr braucht, um diese Wahnsinnsenergie, die da quasi auf uns eintrifft und alles in Durcheinander wirbelt sozusagen, wieder auszugleichen. Das ist sehr spannend. Super
spannend.
Bitte?
Das klingt super spannend, ja.
Ja, genau. Aber kleiner Schweif, also Interview mit Dr. Spitzer sozusagen, da war auch das kurz Thema, ja. Genau.
Ja. Aber nur so kommt ja die Ganzheitlichkeit dann da rein, wenn man sich auch eben in sowas mit reindenkt und den Körper als Ganzes betrachtet. Und,
genau.
Ne, ja.
Ja, das ist ja auch so ein Thema, dass man oft dann, jeder Arzt hat so sein Lieblingsthema, also auch wenn es gar kein Facharzt ist, aber jeder hat so sein Lieblingsthema, wo er halt dann aus Leidenschaft genau dort in die Tiefe geht und trotzdem ist es aber, oder bleibt es nur ein Teilbereich. Also eigentlich müsste man ja ständig zu einem Arzt, anderen Arzt gehen, aus dem Aspekt heraus betrachtet, ne? Ja. Damit man so all diese Lieblingsthemen erwischt und dann eben ganzheitlich gesehen worden und wahrgenommen worden ist. Ne?
Ja.
Du hast ganz zu Beginn auch Getreide, oder war das im Vorgespräch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir haben kurz getreidefreies Tierfutter angesprochen. Wie fatal ist denn das mit dem Getreide und dem Zink? Und was zählt denn alles zu Zinkräubern von Getreide oder Pseudogetreide? Magst du da vielleicht kurz was dazu sagen?
Ja, der erste Impuls, den man bei Getreide hat, ist natürlich Weizen und Gluten, was ja beim Tier genauso wirken kann wie bei Menschen. Gluten ist ja ein Reizstoff in der Ernährung, wo wir wissen, dass er eben dafür sorgt, dass die Darmbarriere durchlässiger wird und dann eben zu chronisch entzündlichen Prozessen dann im Körper kommen kann. Und ansonsten hast du, weiß ich gar nicht, weil du jetzt Zink angesprochen hast, du hast ja in Getreide oder in Pseudogetreide, in Hülsenfrüchten, ich weiß nicht, ob du das meintest, hast du ja Lektine, Phytate, das sind auch verschiedene chemische Verbindungen, die eben dafür sorgen, dass die Resorption von meistens eben Mineralstoffen wie Zink oder Eisen dann gehemmt wird. Ne? Und das kann eben ein Problem sein. Es wird dem Futter oft zugesetzt. Leider noch in sehr, sehr vielen gängigen Futtermitteln hast du eben Getreide mit drin. Oder auch Pseudogetreide, das kann ein Problem werden, wenn es einfach zu viel ist und dauerhaft auch in der Art und Weise gefüttert wird. Ne?
Ja, also die Phytate, die du jetzt angesprochen hast, das war das, was ich im Hinterkopf jetzt hatte, was ja auch erklärt, warum dann manchmal so exorbitante Mengen an Zink drinnen sind.
Ja.
Also damit das halt der Versuch, das wieder auszugleichen. Ja. Zuerst schmeiße ich Getreide hinein und dann schmeiße ich Zink
Ja.
hinterher. Ja.
Ja, das ist ja.
Genau. Ich würde gern, ich habe mir einfach ein Futter ausgesucht. Normalerweise liest man diese Zusatzstoffe ja nicht, weil das alles irgendwie super biochemisch klingt. Ja. Und meistens kann man damit eh nicht viel anfangen. Aber vielleicht einfach so ein bisschen ein Brainstorming, was dir durch den Kopf geht, wenn du das liest.
Ja.
Wie ist das denn so für dich? Was geht bei dir im Kopf los? Gesundheitstechnisch, vitamintechnisch, Mikronährstofftechnik? Was sagt uns das zum Beispiel jetzt hier? Oder worauf schaust du, wenn du sowas liest?
Ich schaue auf die Verbindungen, also was mir ins Auge springt, ist dann eben bei Selen zum Beispiel, schaue ich sofort auf die Verbindung, ist das eine bioverfügbare Verbindung? Weil Selen ist ja immer an was Gewisses gebunden, dass es stabil bleibt und dass es bei uns dann im Endeffekt ankommt. Und genau, da schaue ich auf sowas. Dann zum Beispiel hier Natrium, Selenit ist zum Beispiel eine Verbindung, die relativ gut vom Körper resorbiert wird. Also das wäre da quasi für mich ein okay. Auf sowas schaue ich. Was sehe ich noch? Habe ich irgendwo Folsäure? Ja, also du siehst zumindest bei den Vitaminen, bei den Mineralstoffen, dass immer die Verbindung angegeben ist. Hier beim Selen passt es jetzt. Beim Vitamin A müsste man halt gucken, ist es ein reines Vitamin A oder ist es ein Beta-Carotin? Das sieht man jetzt hier nicht. Okay. Ja, beim Vitamin C, da weißt du halt, wenn wir vorhin über Isolierte gesprochen haben, hier ist davon auszugehen, dass es ein synthetisches Vitamin C ist, weil es ja einfach einzeln angegeben ist. Sonst müsste da eben stehen Vitamin C zum Beispiel aus Acerola-Extrakt. Und ansonsten ist ja alles noch angegeben, was Aminosäuren angeht. Also Taurin, L-Carnitin sind eben einzelne Aminosäurenbestandteile, Methionin auch.
Genau, und ganz unten haben wir auch wieder diese stark tokopherolhaltigen Extrakte natürlichen Ursprungs.
Ja,
Ich finde es eine
also
super
da
Rede.
weißt du halt nicht, was es ist dann, ne? Also
Genau.
auch bei Antioxidationsmittel, also oben steht Vitamin C, wissen wir ja, dass es ein Antioxidationsmittel ist,
Ja.
Vitamin E auch, aber so was. Der Rest ist, weißt du halt nicht, und da gibt es ja kaum eine Angabepflicht.
Ja.
Ja, da wird es halt dann kritisch, ne, neben den Sachen, die hier passen. Ja.
Ist es da auch so, dass die Mengen, also sonst sagt man bei den Zutaten oder Inhaltsstoffen, was als erster kommt, ist auch der größte Anteil, der enthalten ist? Ist das, weißt du, ist das hier auch so?
Nee, es gibt ja unterschiedliche Maßeinheiten bei den Mikronährstoffen. Siehst ja hier schon Milligramm, internationale Einheiten etc., wie das angegeben wird. Das ist so nicht zu betrachten. Was bei Tieren eben, finde ich, schwierig ist, bei Menschen geben wir immer so totale Angaben, was man pro Tag gibt. Bei Tieren sollte man eher da, oder gerade bei Hunden eher darauf achten, das Ganze in pro Kilogramm Körpergewicht umzuberechnen.
Ja.
Ne, also bei Vitamin D sind es, glaube ich, 10 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht beim Hund, die empfohlen werden. Da einfach aus darauf zu achten, dass sowas dann passt. Bei Menschen, da wir alle, spricht man eher so in Lebensabschnitten vom Alter. Und bei Tieren kann man das natürlich auch machen, aber da ist auch das Körpergewicht einfach wichtig, weil du kannst einem Chihuahua nicht so viel Vitamin D geben wie dann eben der deutschen Dogge. Das ist schon ein Unterschied.
Ja.
Ne?
Ja.
Was ich auch schwierig finde, weil ich jetzt auch was geteilt hatte, ist halt, woher kommen die Empfehlungen? Ne? Weil ich auch mal gesucht hatte, welche Empfehlungen kannst du denn jetzt den Leuten hier mitgeben für Hunde? Und dann suchst du, und das ist mir vorhin auch aufgefallen, kann ich ja vielleicht auch mal teilen.
Ja.
Suchst du, worauf bezieht sich die Studie jetzt, die ich gezeigt hatte? Ne? Die beziehen sich auch auf zum Beispiel die FEDIA 4. Und dann guckst du natürlich weiter, findest dann Empfehlungen von denen, dann guckst du noch weiter, guckst mal ein Impressum und findest dann halt, wer denn dahinter steht. Und dann werde ich immer schon mal skeptisch, wenn dann eben wenn dann Mars und Nestlé dahinter stehen, halt typische große Marken, dann weiß ich, bin ich immer skeptisch, wenn daher unsere Empfehlungen, Fütterungsempfehlungen für Tiere kommen von sehr abhängigen Organisationen. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, krass. Das liest man im Internet vorne, auf Facebook und so weiter, aber auch nicht nur dort. Ja, ganz, ganz oft. Na, die FDF hat es empfohlen.
Ja.
Das fand ich jetzt auch gerade sehr wertvoll, dass du.
Es ist ja kein Ausschlusskriterium, aber es macht mich skeptisch, also sehr skeptisch. Ja. Gerade der Nestlé-Konzern macht ja vielen skeptisch und wir wissen auch, dass da viel Blödsinn passiert. Ja. Ist für den Verbraucher blöd, aber muss da einfach wachsam sein. Ne?
Ja, auf gewisse Weise hat es dieselbe Qualität wie die Studien, wo irgendwas vertragen worden ist. Wenn, das mache ich nämlich auch dann total oft gerne, bei Produkten auch, und dass ich schaue, okay, wer steht denn im Impressum? Das ist eh so ein goldener Tipp. Ja.
Ja,
okay, wer steht denn da eigentlich drin, wer steht denn dahinter? Und wenn dann die Firma selbst irgendeine Studie gemacht hat, die sie sich selbst bezahlt hat, um zu beweisen, dass das so Sinn macht, wie sie es auf den Markt bringen wollen, ja, schön. Ja. Dann interessiert mich die Studie nicht mehr. Ja.
Man muss wahnsinnig aufpassen.
Ja. Und krass. Wenn wir dann wieder bei der Mündigkeit sind und bei der Verantwortung auch. Ne?
Ja. Es wird auch, muss man auch sagen, es wird auch mit Nahrungs-, mit gerade Schlagworten wie Vitamin oder so viel gespielt und gereizt, auch im Marketing. Ne? Ja. Wenn du auch teilweise schlechte Produkte hast und vorne steht dann eben drauf, wie war das Beispiel, Tocopherol haltig, dann hast du ein Schlagwort, wo die Menschen gerade drauf gebrieft sind, und dann dient das einfach der Untermauerung, dass man das Produkt kaufen kann. Ne? Also wenn jetzt ein Hersteller Geld verdienen würde, dann würde er irgendwo draufschreiben, CBD haltig oder so. Da kann ein Hauch von CBD drin sein und der Rest ist kompletter Mist. Ja. Und trotzdem wird es verwendet fürs Marketing. Ne? Also dann lieber nach reinen Produkten suchen, und nicht irgendwas, wo haltig draufsteht. Also wirklich immer nochmal das Etikett rumdrehen, wie ihr das auch macht, und nochmal genau nachschauen. Ne? Ja. Aber überfordert mich trotzdem tatsächlich auch immer wieder solche Etiketten, weil halt so viel verschachtelt wird und nicht angegeben werden muss. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist heftig. Ja.
Ja, und beim Menschen ist es noch ein bisschen strenger. Die Gesetzgebung bei der Tiernahrung ist ja pro forma gegeben, aus meiner Sicht. Ja. Und so, oft steht eben dann ganz groß vorne drauf, getreidefrei, und dann siehst du halt ein Stückchen drunter das Steak abgebildet oder die Karotte abgebildet, irgendwie so diese ganzen typischen Marketingmaßnahmen. Und das, was ich meinen Kunden halt sage, es ist mir egal, was vorne drauf ist. Nimm das Ding, wenn es dich interessiert, und dreh es um. Ja? Und da kommt halt oft eben dieses, naja, da steht so viel Biochemie, das verstehe ich eh nicht. Ja? Aber es gibt trotzdem als Laie ein paar Dinge, die man, wenn man das mal drüber scannt mit den Augen, sofort erkennt, in welche Richtung geht das hier. Ja? Ich muss ja jetzt nicht irgendwelche Verbindungen biochemisch verstehen können als Laie, um zu sagen, das ist jetzt sinnvoll oder das ist jetzt nicht so top bioverfügbar, wie wir es gerne hätten, aber einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, was steht denn da, was ist da drinnen, wie viel wird mir denn überhaupt gesagt, damit hinter welchen Begrifflichkeiten versteckt sich der Hersteller, wie viele Geheimnisse hat er denn?
Ja. Und warum ist halt einem natürlichen Futter jetzt so viel zugesetzt? Ne? Also du kannst wenn du ein Futter hast mit viel Organfleisch etc., dann müsstest du gar nicht mehr so viel zusetzen wie jetzt in eurem Beispiel vorhin. Ja. Wenn du jetzt aber ein Futter hast, wo schlechtes Ausgangsmaterial drin sind, irgendwelche Stoffe zum Strecken, dann muss natürlich ein Haufen synthetisches Zeug noch eingepackt werden, dass es passt. Ne? Ich habe jetzt nur vorhin die Verbindungen im Einzelnen analysiert, aber die Grundfrage ist, warum ist da so viel davon reingepackt? Ne? Weil die Grundressource Mist ist und man einfach dafür sorgen muss, dass das Tier nicht verendet, weil ihm am Ende alles fehlt. Da einfach auch wachsam bleiben.
Ja, das erklärt dann auch teilweise die Fütterungsempfehlungen, ja, weil wenn das Ganze, es muss ja eine Mindestversorgung irgendwie gesetzlich definiert sichergestellt sein, wie auch immer die dann definiert ist, ja. Und dann gibt es ja die unterschiedlichsten Fütterungsempfehlungen, wo du sagst, keine Ahnung, 500 Gramm pro Tag für einen Chihuahua, ich hinterfrag das doch mal, ja. Wenn ich so viel einfüllen muss in den Hund von der Fütterungsmenge, dann kann das doch jetzt nicht hochqualitativ sein, ja, damit es ankommt.
Ja. Ja, war bei uns bei der Katze auch der Wechsel von auf ein gutes Futter, war von der Menge her erstmal schwer zu verstehen. Liegt bei uns ewig her. Aber wenn du dann wahrnimmst, dass die Tierarztbesuche deutlich weniger werden oder auf null zurückgehen, das Tier gesund ist, ein schönes Fell bekommt, dann ist das schon, dann weiß man, warum man das macht.
Ja, absolut. Und die Problematik ist, ich weiß nicht, das habe ich vielleicht in einem anderen Interview auch schon angesprochen, aber diese Testsieger-Geschichten, ja. Da ist ja oft das Problem, wenn die nicht irgendwelche Minimalwerte pro Vitamin oder was auch immer erreichen, dann fallen sie da raus und können gar nicht mehr Testsieger sein. Ja? Und ich habe mich für ein Tierfutterprodukt entschieden, die kein einziges synthetisches Vitamin zusetzen, dafür aber auch nie Testsieger sein können, weil die natürliche Schwankung einfach drinnen ist. Ja? Und somit sind sie leider nie Testsieger, obwohl sie eigentlich wirklich gute Ware herstellen.
Ja, ja, das ist krass. Ja. Ja, man schaut dann halt isoliert auf Bausteine, so haben wir ja angefangen, und nicht auf die Matrix in Anführungsstrichen und das viele gute andere, wo es dann eingebettet ist. Ne?
Ja. Das unterscheidet es dann, ob ich dann sage, ich fahre mit 200 Grad drüber und das, was alles kaputt gegangen ist, das schmeiße ich nachher chemisch wieder rein, oder ich mache eine schonende Herstellung und verzichte darauf, testiger zu sein und stehe aber guten Gewissens hinter meinem Produkt. Ne?
Das trifft es, ja. Ja.
Ja. Man muss nicht Biochemie studiert haben, ne? Auch wenn es sehr spannend ist, wenn sich Leute in dem Bereich auskennen. Ja.
Ja.
Aber es geht auch laienmäßig, dass man es hinbekommt.
Ja.
Hast du für uns Laien noch eine Schlussbotschaft oder, keine Ahnung, eine Folie, wo du sagst, die würdest du uns noch gern zeigen, oder irgendeine Anekdote, irgendwas, was du uns noch mitgeben möchtest?
Hey, tatsächlich hatte ich das meiste irgendwie hier mit reingepackt, mit untergepackt auch. Ich finde es halt wirklich interessant, wenn du mit einem Problemchen anfängst, da nach Lösungen zu suchen, was halt mit dem Gesamtsystem am Ende passieren kann und was für wunderbare Dinge halt eben passieren, mit denen du vielleicht vorher nicht gerechnet hast oder die du nicht wahrgenommen hast. Ja, das ist wie das Beispiel, was ich mit der Neurodermitis bei mir hatte. Es kann beim Tier mit irgendwas genauso sein, dass auf einmal dann halt der Körper wieder in seine Balance kommt und wieder anfangen kann, richtig zu leben. Und halt das Gesamtsystem einfach geheilt wird, wenn du mit einem kleinen Problemchen anfängst. Ne? Und ein Symptom ist immer schon ein Indiz, dass das Gesamtsystem irgendwie dann damit dranhängt und auch mit betroffen ist. Ne? Ja, also es lohnt sich, da auf die Suche zu gehen, da Lösungen zu finden und sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was einem jetzt direkt zuerst in die Hände gereicht wird von den Systemen, in denen wir uns befinden. Eben, ne?
Schön gesagt.
Ja.
Ja, wir haben deine Botschaft zwischen den Zeilen verstanden.
Ja. Und so sieht dann ein glückliches Tier aus.
Ja. Oh, ein Karton, jawohl.
Kein Katzenbett.
Das ist der Klassiker, Katze im Karton, ja.
Ich mach weiter.
Ja, fein. Hast du noch eine Frage?
Nein, ich habe vorhin wieder dran gedacht, dass war für mich auch am Beginn so ein Thema, wo ich dachte, okay, man muss sich damit einfach mehr auseinandersetzen, man muss sich wirklich bemühen, Wissen zu transportieren und aufzuklären, weil die Anita mich da mal hingetrieben hat mit Futter sozusagen, dass das Futter im Handel so schlecht ist. Und man dachte, ja, es gibt auch Fachhandel, es gibt ja sehr gute Ware und Handel ist ja auch das, wo wir unser Futter herbekommen. Ne? Ja. Also welche Handelssparte und so weiter. Und ich habe dann halt mal geschaut, und was wird denn so ein Futter verkauft und wie viel wird worüber verkauft. Und über den wirklich ganz normalen Lebensmitteleinzelhandel werden immer noch über 2/3 des gesamten Tierfutters in Deutschland verkauft. Und das sind halt eben die Marken, wo du jetzt auch gesagt hast, wie du umgestiegen bist, von der einen Marke dann auf was Besseres, hat sich ganz, ganz viel positiv verändert. Und deswegen denke ich auch, es ist so wichtig, dass da Aufklärung stattfindet und dass von diesen 2/3 zumindest, ja, ein Drittel, wie auch immer, im Idealfall 2/3 in Richtung Fachhandel und halt wirklich qualitativ hochwertiger Hersteller gehen. Das, ja, das ist eine unglaubliche Menge, was da noch an Mist verfüttert wird da draußen, und eben, wie du jetzt gezeigt hast, auch, was dann für Konzerne da dahinter stehen wieder, ja, wo mittlerweile doch jeder weiß, dass da sehr viel passiert, was nicht passieren sollte. Ja, von daher glaube ich, gibt es echt viel Optimierungsbedarf noch, und schön, dass du da mitgeholfen hast. Danke dir dafür.
Ja, voll.
Aber hat mich jetzt auch nochmal erstaunt, dass 2/3 wirklich aus dem, und Einzelhandel meinst du dann aus den großen Discountern und so?
Ganz genau, genau.
Ja, gut. Das ist wirklich erschreckend, ja.
Ja.
Weil es ist im Endeffekt Fertigfutter wie beim Menschen. Also ich frage mich auch immer, wenn ich da durchgehe, du guckst mal drauf, dann steht Hähnchenpaté mit Soße, Warum brauchen die eine Soße?
Ich fürchte halt auch, dass diese zwei Drittel unseren Kongress nicht anschauen werden. Vielleicht sind ein paar Prozent dabei, dann freue ich mich riesig drüber, wenn da ein Umdenken stattfindet. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich zu unseren Teilnehmern eher die Menschen gehören, die sich einfach wirklich die Dinge hinterfragen, die sich weiterbilden wollen, klarerweise, ja, sonst wäre die ja nicht hier. Und trotzdem einfach weitererzählen, teilen, ja, in Menschen informieren da draußen, um auch diese zwei Drittel dann sozusagen zu erreichen und da wirklich den Tieren einfach unbeschreiblich viel Gutes zu tun.
Ja. Ja. Ja, der Dr. Franz hat eh auch gemeint, wenn du in den Supermarkt gehst, dann gehst du in ein Mausoleum. Ja. Wenn du darüber nachdenkst, ja. Denkst du aber dann viel drinnen. Ja.
Ja, es ist, ich finde auch so, was Christian jetzt gesagt, die Verantwortung auch für ein Tier, die man hat. Weil wir haben, wenn wir Haustiere halten, übernehmen wir die Verantwortung für das Tier. Wir nehmen uns das Recht raus, über etwas Lebendiges zu bestimmen und zu entscheiden. Und dann haben wir die gottverdammte Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass das Tier so gut wie möglich leben kann in dem Setting, was wir ihm geben eben. Ne? Das ist einfach eine Verantwortung, die wir haben. Ja.
Genau.
Ja, und auch das Potenzial, das wir eigentlich zur Verfügung haben, weil ich entscheide über meinen Hund hinweg. Ja? Ich entscheide, was jeden Tag in den Futternapf kommt. Ich entscheide über seine Lebensqualität. Ich entscheide über seine Vitalität. Ja? Und ich, weil er kann sich nicht selber nehmen. Ja? Er kann nicht einkaufen gehen für mich.
Ja? Und das halt über seine gesamte Lebensdauer hinweg. Ja. Ja, beim Kind habe ich das gleiche Thema, aber hoffentlich ist das Kind irgendwann so weit, die Dinge selber zu hinterfragen und dann halt nur gegenzusteuern, ne? wenn Negatives passiert ist, sage ich mal. Und ich glaube, so sehr man sich als Elternteil auch bemüht, alles wird niemand richtig machen und alles werden wir auch beim Tier nicht richtig machen, aber halt einfach so viel wie nur irgendwie möglich. Und ja, im Gegensatz zu uns ist das Tier halt auch echt darauf angewiesen, es kann nicht irgendwann beginnen, sich selber darum zu kümmern, außer es entflieht in die Wildnis hinaus und ist wieder.
Welche Wildnis?
Ja. Aber ja, da ist wirklich Verantwortung einfach das ganz große Stichwort.
Ja, und bei unserem Thema halt auch empathisch zu sein, zu gucken, wie verhält sich das Tier? Hat es irgendwelche symptomatische Verhaltensweisen und dann kann man eben auf die Suche gehen, halt mit den Themen, die wir heute besprochen haben. Ne? Da muss man einfach wachsam sein, weil das Tier zeigt einem ja dann schon durch Verhalten, ne? Durch psychologische Auffälligkeiten dann meistens.
Dass dann teilweise die Kunden sind, die zu mir kommen und sagen, ich habe ein Verhaltensproblem mit meinem Hund und eigentlich müsste man vielleicht in manchen Fällen sagen, du hast kein Verhaltensproblem, du hast ein Mikronährstoffproblem mit deinem Hund.
Ja, das erinnert mich an die ganze ADHS-Symptomatik bei Kindern. Ne? Ja, ist ja dann auch immer Omega-3 und so im Fokus, ist genau dasselbe, ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Ebenso.
War super lehrreich auch für mich heute wieder.
Ja.
Und ich hoffe natürlich auch, dass alle da draußen ganz viel mitnehmen konnten. Ja, danke dir. Viel Spaß an alle mit den weiteren Videos und wir freuen uns, wenn wir irgendwann mit dir auch wieder in Austausch treten können. Bei irgendwelchen Folgeprojekten, genau. Also.
Merke dir mal vor, das war nicht das letzte Gespräch.
Das ist schön, das hat auch Spaß gemacht. Zu euch vorher gesagt, das ist die erste Situation, wo ich mit zwei Menschen gesprochen habe. Aber dann kann man sagen, das sehr sympathisch. Danke, dass ihr euch mit dem Kongress so einsetzt. Danke an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das dann auch weiter verbreiten und dann ja am Ende den Tieren das noch besser gehen darf und soll.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann dir und deiner Katze noch einen schönen Tag.
Euch auch. Ciao.
Alles Liebe, ciao.
Ciao. Hallo, das war's erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.